Ich möchte euch ein Stückchen mein Herz mitteilen an diesem Morgen. Seit letzten Jahres habe ich immer wieder gehört das Wort Multiplikation, dass Gott uns hineinführen möchte, im Prozess der Multiplikation. Am Anfang des Jahres habe ich davon gesprochen, dass wir wie so eine Zelle sind, die sich vervielfältigt. Aber damit eine Zelle sich vervielfältigen kann, brauchen wir das richtige Environment, das Surrounding, die richtige Umgebung, wo wir eingebettet sind. Das heißt, die Gemeinde Jesu, ein Gebetsleben, ein Leben im Wort Gottes. Wir brauchen diese Nahrung, die Gott uns gibt letztendlich, damit wir wachsen, uns entfalten und letztendlich uns reproduzieren können. Und wir haben dann davon über die Waffenrüstung Gottes gesprochen, so ein bisschen, dass wir im geistlichen Kampf sind. Wir haben über ganz stark über die Fürbitte auch für Menschen gesprochen letztes Mal. Und ich möchte heute darüber sprechen, dass Gott uns zu Botschaftern berufen hat. Er hat uns auserwählt, Botschafter zu sein in dieser Welt. Und unser Herz brennt dafür, dass wir eine Botschafterkultur entwickeln als JC Generation Church, um letztendlich diesen Main-Taunus-Kreis zu durchfluten mit dem Evangelium, zu durchfluten mit der besten Botschaft der Welt, nämlich, dass es Versöhnung gibt mit Gott in Jesus Christus. Amen. Okay, ich hoffe, dass wir Ende der Predigt alle mit einem Amen abstimmen können. Ich möchte uns einladen, dass wir zusammen auf die Leinwand schauen, auf die nächste Folie, nämlich in 2. Korinther 5. Falls ihr eine Bibel habt, könnt ihr sie auch aufschlagen. Das ist 2. Korinther 5, ab Vers 17 bis 21. Wir kennen diese Passage so gut. Diese Bibelverse werden runter und hoch zitiert, aber ich möchte es dennoch nochmal vorlesen. Wenn also jemand mit Christus verbunden ist, so ist er eine, was er früher war, ist vergangen. Sieh doch, etwas Neues ist. Was ist entstanden und wann? Etwas Neues, eine neue Schöpfung aus uns heraus? Nein, sondern durch wen? In Verbundenheit mit Jesus. Das heißt, wenn du eine Beziehung mit Jesus hast, wenn du verbunden bist mit ihm, dann bist du eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und etwas Neues ist entstanden. Aber alles kommt von Gott. Wir können dazu nichts hinzufügen. Alles kommt von Gott, der uns durch Jesus Christus mit sich selbst ausgesöhnt und uns aufgetragen hat, anderen mit dieser Versöhnung zu dienen. Interessant, oder? Ich finde das immer spannend, so dieses, hey, durch Jesus Christus hat er uns mit Gott ausgesöhnt, ja? Und er hat uns aufgetragen, andere mit dieser Versöhnung zu dienen. Das, was du erlebt hast mit Jesus, deine Errettung, deine Versöhnung, das ist unser Auftrag in dieser Welt. Dass andere das auch erfahren und versöhnt werden mit Gott. Gott war in Christus, als er durch ihn die Menschen mit sich versöhnte. Und er rechnete ihnen ihre Verfehlung nicht an und übergab uns die Botschaft der Versöhnung. Welche Botschaft haben wir? Eine Botschaft der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter für Christus. Also ich bin nicht Botschafter meiner selbst, niemals. Sondern wir sind Botschafter für Christus oder in Christi Stadt, heißt es in einer anderen Übersetzung. Und es ist Gott, der durch uns mahnt, durch uns redet. Wir bitten im Auftrag von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Das ist die Botschaft, die wir proklamieren dürfen, die wir rausgeben dürfen, die wir predigen dürfen, die wir in unser Zeugnis hineinlegen dürfen. Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Er hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen. Der Apostel Paulus erhebt letztendlich du und ich, wir Christen, in den Stand des Botschafters. Mit anderen Worten, du und ich, wir repräsentieren an dieser Stelle, anstelle von Jesus Christus, die Interessen Gottes und seines Reiches in dieser Welt. Jesus kam ja genau, um dasselbe zu tun, ja? Und jetzt sind wir in Auftrag an Christi Stadt und wir repräsentieren Jesus und sein Reich hier in dieser Welt. Seine Interessen vertreten, die Interessen des Himmels. Und den zweiten Brief an die Korinther, also das haben wir ja gerade gelesen, genau, in diesem Vers 20, da heißt es in einer anderen Übersetzung, das ist die nächste Folie, wir sind Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen und wir bitten inständig, als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Das ist die Neues Leben Übersetzung. Lasst euch mit Gott versöhnen. Wenn ich so reflektiere über diesen Standpunkt, den wir haben als Botschafter, dann kann ich nur sagen, was für eine Ehre, was für ein Privileg uns doch zuteil wurde im Namen Gottes, in meinem privaten, in meinem beruflichen, in meinem schulischen Umfeld auftreten zu dürfen. Und gleichzeitig ist dieses Privileg auch mit einem gewissen mit einer gewissen und einer großen Verantwortung hat es damit zu tun. Warum? Weil Botschafter nicht ihre eigene Meinung äußern, sondern sie vertreten die Interessen ihres Auftraggebers oder ihres Landes. Der deutsche Botschafter wird in Irak oder wo auch immer er ist, in Brasilien, sagen wir mal Brasilien, er wird nicht sagen, das ist meine Meinung. Und jetzt habt ihr mal zu sputen hier, Brasilianer. Und wir sagen, natürlich, Herr deutscher Botschafter, das machen wir. Wenn der anfängt mit seiner Meinung, dann kann ich argumentieren, ja, aber das ist deine Meinung, ist falsch. Aber wenn der kommt, hey, die Interessen meines Landes und meines Regierungschefs sind folgende, da gibt es keine Diskussion. Das ist einfach so. Versteht ihr? Hier geht es nicht um Meinungen, sondern hier geht es, ich vertrete etwas. Moody hat das mal, also wir haben eine Funktion als Botschafter. Moody hat das mal so formuliert. Einer von Hunderten liest die Bibel und die anderen 99 lesen den Christen. Moody war ein großer Revival-Prediger, Evangelist, einer meiner großen Vorbilder des Glaubens meiner Jugend. Der Schulmeister, der zum Prediger wurde. Einer von Hunderten liest die Bibel. Und die anderen 99 lesenden Christen. Ich denke, dieser Satz sitzt, oder? Und eigentlich müsste man gar nichts mehr hinzufügen. Das ist das, worum es geht eigentlich als Botschafter. Wir haben ein Leben, wir repräsentieren Christus in dieser Welt. Wir repräsentieren das Reich Gottes in dieser Welt. Da, wenn die Leute dich sehen, dann werden sie sagen, wow, das will ich auch. Ich hoffe, dass es so ist. Da sollten wir hinkommen. Wir schaffen das uns heraus nicht. Aber in dieser Verbindung mit Jesus, in dieser Gemeinschaft mit ihm, das, was wir in den letzten Wochen schon durchgekaut haben, wie ist es wichtig, dass wir in einem richtigen Setting drin sind und dass wir eine Beziehung haben zu diesem lebendigen Gott. Dass, wenn die Menschen auf uns schauen, sie Christus in uns sehen. Und dass sie sehen, wie die Zeichen seines Reiches sichtbar werden durch uns. Zum Beispiel, wenn du betest. Menschen werden berührt. Menschen erfahren Heilung, Befreiung. Menschen erleben die Kraft Gottes da drin. Amen. Wisst ihr, für mich heißt das, Botschafter zu sein, ich überbringe das, was Jesus dieser Welt sagen will, nämlich lass dich versöhnen mit Gott. Und mein ganzes Leben richtet sich darauf auf dieses Ziel, auf diesen Auftrag, den Gott mir gegeben hat. Es geht nicht darum, dass ich meinen Alltag lebe. Na, Andi, was hast du heute vor? Wozu hast du heute Bock? Ja, ich gehe auch mal im Schwimmbad, genau. Also in so einer Therme. Ja, ich genieße das auch. Ich schaue mir auch meine Filme an, ja, weil ich genieße das auch zwischendurch mit der Familie da zu sitzen. Dann schauen wir Tom und Jerry im Fernsehen. Ach, wie süß. Ja? Wir genießen das. Ja? Das ist keine Sünde. Aber wenn ich unterwegs bin, ich weiß noch, in unserem vorletzten Thermebesuch, wir saßen da in diesem Whirlpool drin und dann kam dann ein junger Mann, er ist Arzt, mit seiner Freundin, Frau, ich weiß noch nicht genau, Und die saßen dann da und dann fing er an, ein Gespräch wegen Kinder. Und ich sagte, ja, ich habe 4 Kinder und er kommt aus dem Sudan, Irak, irgendwie so der Ecke, ja. Auf jeden Fall, wir saßen dann da und dann entwickelt sich das Gespräch und dann sagte ich, wir kamen sehr schnell über den Glauben zu sprechen, über die Ewigkeit. Und ich merkte, Herr, ja, ich bin ein Botschafter, während hier ich sitze und mir, während ich gekocht werde in diesem Wasser, darf ich Botschafter sein. Ja, und ich darf ein Zeugnis geben und ich darf dich verherrlichen, ich darf von dir weitergeben. Und ich wusste, er ist Muslime gewesen, aber er hat aufmerksam zugehört, was sagt dieser Mann? Und da habe ich von den Heilungen erzählt, die ich erlebt habe, wie Gott mein Leben geheilt hat, von meiner Kindheit an, wo wirklich Meningitis und Rheuma und so weiter, wie Gott das weggerissen hat aus meinem Leben, sodass ich heute hier stehen kann. Und seine Augen wurden immer größer und ich meinte, du bist Arzt in deiner Art und Weise, ich bin Arzt in einer anderen Weise, weil Gott mich gebraucht als Krankenpfleger, weil er der Arzt ist. Amen? Ha, genau, ein Punkt für mich. Wir dürfen Botschafter sein. Und das in einer ganz einfachen Weise, aber wir vertreten die Interessen des Himmels. Es geht nicht, naja, Herr, heute habe ich keinen Bock, aber was du sagst, ja, das stimmt alles, was du sagst. Nein, ich darf meine Position stehen als Botschafter und die Position des Himmels vertreten da drin. Wisst ihr, Jesus hat uns einen ganz klaren Auftrag gegeben. Es heißt in Matthäus 28, 18, Vers 20, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben, sagt Jesus, und darum geht. Gehen, was bedeutet gehen? Man mobilisiert sich von A nach B und nicht von A nach A. Versteht? Das funktioniert nicht, das ist stehenbleiben. Also man mobilisiert sich von A nach B. Darum geht zu allen Völkern und wenn wir rumschauen, die Völker sind drum uns herum. Wer kommt nicht aus Deutschland? Oder ist irgendwo im Ausland geboren oder hat ausländische Prägung? Also ich bin Brasilianer zum Beispiel. So, sagen wir mal, 30-40% von uns kommen woanders her. Die Völker sind um uns herum. Ich muss nicht weit weggehen. Geh zu allen Völkern und mach die Menschen zu meinen Jüngern. Und dabei sollte sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Also ein ganz klares Mandat. Gehen und machen. Das sind das Verben? Ja, ne? Ja, Grammatik ist nicht so mein Ding. Aber es sind 2 Tunwörter auf jeden Fall. Ich tue etwas in der Abhängigkeit von Jesus. In diesem Mandat, hey, ich bin Botschafter, ich gehe als Botschafter in dieser Welt und ich handle als Botschafter in dieser Welt. Und der Botschafter, er macht Jünger. Okay. Botschafter sein geht also nur, wenn du bereit bist zu gehen und zu handeln. Wenn du bereit bist, deine Kindschaft wirklich zu leben als Kind Gottes mit allen den Vorzügen, die du hast. Aber auch zu sein, zu sagen, Herr, sende mich. Denn Kindschaft hat was damit zu tun, dass ich weiß, ich bin beschenkt, dass ich weiß, ich bin geliebt, dass ich weiß, Gott hat einen großen Plan in meinem Leben, aber dass ich auch in diesem Plan sage, Herr, okay, dann setze ihn um, wie du es haben möchtest. Ich stelle mich bereit, sende mich. Und er sendet mich als Botschafter. Ich habe einen Auftrag in dieser Welt. Das ist so, Botschafter zu sein. Ich habe mir versucht, ein anderes Bild auszudenken. Als ich noch in Brasilien war, meine Eltern sind ja beide, also mein Vater ist Pastor, meine Eltern waren Missionare unten. Und ich weiß noch, als wir bei den Slums gewohnt haben, das war schön und schrecklich auf der anderen Seite. Schön, weil ich mochte diese Umgebung. Als Kind hat man da ganz viele Sachen kennengelernt und gelernt. Das Schlimme dabei war es, überall, wo du hinkamst, egal in welcher Straße du warst, auch in der Schule, wo du warst, da hieß es ja der Pastorsohn. Es wurde abgestempelt. Andi, der Pastorsohn. Die Leute haben ganz genau geguckt, was ich tue. Und dann zu sagen, nee, in dieser Kirche gehen wir nicht. Guck mal, wie der da lebt und was er alles so tut, das ist doch kein Christ. Und schon gar nicht ein Pastorsohn. Aber diesen Stempel hatte ich. Natürlich, ich war auch einer. Ne? Und das war dann manchmal so dieser Druck auch innerlich. Ich muss mich, I have to behave. Ich muss mich benehmen wie ein Pastorsohn, ja. Und das war manchmal nicht so schön, weil ich habe so manche Nasen zermöbelt damals. Und dadurch, dass ich immer lang war, gab es immer Kräftemessen. Und manchmal kam ich mit blauen Lippen und Augen nach Hause. Meine Mutter hat dann nur gefragt, und, wer hat gewonnen? Ja, Mama, ich habe den auch in den richtig reingehauen. Hast du gut gemacht, mein Sohn. Das war die Antwort. Ich dachte, Herr, danke für meine Mutter, ja, die Verständnis hat. Genau. Botschafter ist kein Kinderspiel. Botschafter sein hat ganz viel Anfeindung von draußen. Aber es ist wichtig, dass wir lernen zu wissen, dass wir nicht allein unterwegs sind, sondern dass Gott stärker ist. Amen. Also, wenn ich weiß, ich bin eine neue Schöpfung, ein Kind Gottes, dann bin ich auch ein Botschafter, ganz automatisch. Denn es heißt im selben Text, wo es heißt, wir sind eine neue Schöpfung, da heißt es, wir sind Botschafter. Du kannst es dir nicht aussuchen, der König hat dich ausgesucht. Du bist ein Ausgesuchter, ein Ausgesandter des Königs. Und das kannst du dir nicht aussuchen. Es ist ein Privileg, das du hast. Vielleicht, mal gucken. Ja, ich glaube, ich überspringe das gerade mal. Denn ich möchte auf noch etwas hinaus. Aber grundsätzlich ist dieser Gedanke klar, wer du bist. Was es bedeutet, Botschafter zu sein. Dass du nicht mehr für dich in dieser Welt unterwegs bist, sondern du bist für Jesus unser Reich, in sein Reich in dieser Welt. Könnt ihr das nachvollziehen, diesen Gedanken? Amen? Amen. 50%, Herr, das ist schon mal mehr. Wisst ihr, was dazu gehört, Botschafter zu sein? Bei all den Anfeindungen, die so manchmal da sind in der Gesellschaft, gegen Christen, gegen Menschen, die sich äußern im Glauben, die wirklich, die Verfassung des Reiches Gottes, die Bibel sozusagen vertreten und sagen, hey, die Bibel sagt aber, das Wort Gottes sagt, Jesus hat gesagt, ab dem Moment, wo wir so kommen, gibt es sehr viel Gegenangriffe. Aber ich habe eins gelernt, auch in der Bibel und in meiner Beziehung zu Jesus, wir stehen ganz persönlich unter dem Schutz des Königs. Und die Botschaft hat Vollmacht. Und wir stehen unter dem Schutz des Allerhöchsten, aber nicht nur unter dem Schutz, sondern auch unter der Versorgung Gottes. Gott wird dich versorgen mit all dem, was du brauchst, weil er dich da haben möchte, da wo du bist. Nicht umsonst sagt er, wir sollen uns um nichts sorgen. Jesus sagte, wie der Vater mich gesandt hat in Johannes 20, so sende ich euch. Er hat uns gesandt. Er ist derjenige, der uns sendet und befähigt. Und das, was er in uns hineingelegt hat, Kraft, Autorität und so weiter, ihr Lieben, das ist alles, was wir brauchen, um als Botschafter zu fungieren. Als ich darüber nachdachte, so diese Woche, ich kürze das alles ein bisschen ab, ihr Lieben, als ich darüber nachdachte diese Woche, schon in den letzten 2 Wochen, da wurde mir eins klar und plötzlich ging mir so ein Bild in den Augen auf. Wenn wir als Gemeinde Jesu anfangen würden, unsere Kindschaft, die wir haben in Christus, ernst zu nehmen, wenn wir wirklich anfangen, da drin zu leben, bei all den Privilegien, die es da drin gibt, und wenn wir uns der Aufgabe bewusst sind, dass wir Berufene sind des Königs, um Botschafter zu sein hier auf Erden, dass er uns hineingesandt hat in dieser Erde, ihr Lieben, und wir in diese Gesellschaft hineingehen, da wo eigentlich der Botschafter sein soll, er ist Vertreter da in der Gesellschaft, in dem Land, wo er Gott ihn hinschickt, dann würde hier mein Taunuskreis eine Riesentransformation geschehen. Und das ist etwas, wo ich angefangen habe, dafür zu beten und zu glauben, Herr, das ist möglich. Und in diesem Zusammenhang ist mir eine Geschichte aus Guatemala eingefallen, nämlich aus einer Stadt Almolonga in Guatemala. Das ist eine Stadt mit 18.000 Einwohnern, mitten so in der Pampa, so ein bisschen gebirgig. Ich glaube, es war so ein Vulkan in der Nähe, das nicht mehr aktiv ist. Und da irgendwo mittendrin ist dann diese kleine Stadt Almolonga. 18.000 Menschen. Und damals ungefähr, ich weiß nicht genau, das Video, was ich gesehen habe gestern, um das zu erfrischen, ist ziemlich lange. Das erste Mal habe ich vor 20 Jahren davon gehört. Aber ich erzähle euch mal ein bisschen die Geschichte. Es ist auf jeden Fall 30, 40 Jahre her, also gar nicht so weit. Diese Stadt mit 18.000 Einwohnern war eine Stadt mit einer ganz hohen Kriminalitätsrate. Die Gefängnisse waren überfüllt von Kleinkriminalitäten bis zu größeren Dingen. Die hatten 4 Gefängnisse, die Leute waren da wie Sardinen da drin. Auf den Straßen, die Leute lagen tagsüber und nachts, die lagen so halb hier, da und da und da, Leute, weil sie alle alkoholisiert waren. Alkohol war einer der größten Probleme dort, plus der ganze Hexenkult und so weiter, wo die Mächte der Finsternis die Leute wirklich gebunden haben, gerade auch im Alkohol gebunden haben. Und Prostitution und all diese Dinge, es war Drogen, es war ein Riesenchaos in dieser Stadt. Und da gab es einen kleinen Pastor, also wirklich ein kleiner Pastor, der hatte eine ganz kleine Gemeinde gehabt. Da waren 10, 15 Seelen drin. Und dieser hat angefangen, er hat so ein Herz bekommen für diese Stadt und hat angefangen, mit diesen paar Geschwistern, die da waren, zu fasten für diese Stadt und zu beten. Und die haben viele, viele Jahre gefastet und gebetet. Und was haben sie noch gemacht? Sie haben ihre Funktion als Botschafter in dieser Stadt wahrgenommen. Sie haben den Menschen gedient, den Menschen geholfen, die Menschen geliebt, die Menschen aufgefangen. Und sie haben angefangen zu beten für die Errettung dieser Menschen. Und es kam der Moment, da stellt Gott sich dazu und es begannen die Leute sich zu bekehren. Die Leute haben sich entschieden für Jesus. Die Leute wurden überführt durch den Geist Gottes und sie taten Buße vor Gott. Und das Ganze fing an, wie so ein Wunder zu geschehen. Und dann entstanden Wunder, Heilung, selbst Tote sind auferstanden. Und das sprach sich herum. Und die Leute fingen an zu gucken, die mit der Bibel in die Kirche gehen, das sind ja interessante Leute, passiert wirklich was? Und so begannen die Kirchen sich zu füllen und sind dann irgendwann Kirchengründungen noch entstanden. Jetzt mittlerweile gibt es so circa 90 Kirchen dort in dieser kleinen Stadt. Weil 8 von 10 Leuten, die in dieser Stadt wohnen, Christen sind mittlerweile. Das ist krass. Stellt euch mal vor, Hofheim in der Main-Taunus-Kreis, 8 von 10 Leuten wären gläubig, wären Christen. Was für eine Veränderung es geben würde in unserer Stadt, in unseren Familien, in unserem sozialen Unterwegssein. Ihr Lieben, das wäre eine Riesentransformation für ganz Hessen und Deutschland. Warum erzähle ich das? Weil ich glaube, dass das wieder möglich ist. Ich habe Anfang des Jahres von den Hebriden erzählt, wie 2 alte Damen, die eine blind und die andere fast taub, angefangen haben zu beten für Erweckung, dass der Geist der Buße über dieses Land fällt. Und die Leute auf den Feldern haben aufgeschrien zu Gott, weil sie gemerkt haben, sie können nicht mehr ohne. Und sie haben Buße getan und haben ihr Leben Jesus gegeben. Die Kneipen wurden leer und die ganzen anderen Spielhallen, die sind leer, die wurden geschlossen, weil keiner mehr Interesse hatte danach. Die Leute wollten noch Jesus und die Gegenwart Gottes. Ihr Lieben, das ist möglich. Die Frage ist nur, ob wir bereit sind, diesen Weg zu gehen. Die Frage ist nur, ob du dich sagst, hey Gott, ich möchte wirklich in diese Botschafterrolle reinkommen. Gebrauche du mich, egal was es kostet. Aber ich möchte sehen, wie mein Umfeld sich verändert, wie meine Familie sich verändert, die Menschen, meine Nachbarschaft und so weiter. Ich könnte jetzt ganz viele Geschichten erzählen aus den Erweckungszeiten. Das ist etwas, was mich momentan ziemlich motiviert und fasziniert, weil ich merke, mein Gott ist größer, auch wenn die Situation drumherum groß scheint, aber er ist immer noch größer. Auch wenn die Probleme groß scheinen, er ist größer. Und auch wenn die Herausforderung manchmal in unserem Dienst, den wir tun, groß ist, er ist immer noch größer und er kann. Jetzt stellt euch mal Folgendes vor und ich möchte mit diesem Bild schließen. Wenn das, was in Guatemala, in Hebriden oder in anderen Plätzen dieser Welt, wo Gott eine Erneuerung geschenkt hat in den Städten, Städten verändert wurden. Wenn das hier geschehen würde. Und wenn wir das ganz mal einfach halten, stell dir mal vor, jeder von uns nimmt diese Rolle ein, ganz bewusst in einer persönlichen Entscheidung vor Gott. Und dass du die einfach annimmst, diese Rolle, weil diese Rolle ist dir schon gegeben. Aber es ist wichtig, dass du einen Step da reingehst und sagst, Jesus, ich möchte da drin fungieren. Manchmal, ich klammer auf, manchmal erlebe ich das in Gesprächen, ja, aber dies und aber jenes, wir haben ja ganz viele Ausreden. Und warum habe ich nicht, ich habe ja noch keine Kraft Gottes, ich habe ja noch nicht die Salbung Gottes dafür und ich kenne noch nicht so viel und keine Ahnung. Und dann sage ich zu diesen Menschen, weißt du, wenn du schwimmen lernen möchtest, dann kannst du nicht da am Rand stehen und sagen, ja, aber ich kann noch nicht schwimmen. Und ich weiß gar nicht, ob ich das links machen soll oder rechts zuerst. Ich weiß gar nicht, wie ich richtig atmen soll. Nein, wenn du schwimmen lernen willst, dann musst du ins Wasser springen. Dann musst du nass werden. Und so ist es mit Gott auch. Wenn du Gott kennenlernen willst, wenn du seine Rüstung empfangen möchtest, wenn du seine Salbung empfangen möchtest, wenn du merken, spüren möchtest, wie die Kraft Gottes auf dein Leben lastet und Gott dich gebraucht zum Segen für andere, dann musst du schwimmen lernen. Dann musst du ins Wasser gehen. Einfach dich ausliefern und sagen, Herr, ich bin bereit. Ich habe zwar keine Ahnung wie, aber ich gehe jetzt diesen Schritt im Glauben, weil ich weiß, du stellst dich dahinter und du rüstest mich aus. Klammer zu. Stell dir mal vor, jeder von uns würde 2 Menschen gewinnen für Jesus dieses Jahr. Ja, 12 Monate, alle 6 Monate eine Person. Du bist im Gespräch und betest für die Person, du lädst sie ein, redest mit ihr, teilst das Evangelium, sie nimmt Jesus an und du begleitest sie bis Ende des Jahres. Wir sind als Gemeinde so circa 60, 65 Erwachsene im Durchschnitt. Hey Leute, Ende des Jahres werden wir eine Gemeinde von 180 Leuten. Nächstes Jahr werden es 400 noch was. Und wir müssten ausziehen. Oder wir könnten auch neue Gemeinden gründen. Wir hätten Teams, die wir aufbauen können, sodass nicht jeder jeden Sonntag Dienst hat. Sondern könnte man sagen, hey, das sind einfach die Nebensächlichkeiten, die so entstehen, wenn mehrere Menschen zusammenkommen. Wenn eine Gemeinde wächst, dann muss ich nicht jeden Sonntag Lobpreis machen, sondern ich kann einfach mal sagen, hey, an diesem Sonntag bin ich einfach nur da zum Empfangen, weil meine Geschwister machen den Lobpreis und dienen der Gemeinde. Oder Catering oder was auch immer. Aber in erster Linie geht es um die Seelen da drin, die gerettet werden. 160 Seelen. Und die dann zusammen noch Gott anbeten. Ihr Lieben, ich glaube, da geht was. Ich möchte euch etwas vorstellen. Ein etwas, was wir gerne einführen möchten dieses Jahr. Und ich werde dieses Jahr das ein paar Mal noch sagen, gerade am Anfang des Jahres, damit wir auch da hineinkommen. Ich habe vorhin gesagt, wir möchten gerne eine Botschafterkultur entwickeln. Und ich habe jetzt vergessen, die Kärtchen noch zu machen. Die mache ich noch, damit ihr dann was auf dem Papier habt, wo ihr das aufschreiben könnt. Aber der Gedanke ist folgendes, das ist das, was uns bewegt hat, dass wir jeden Monat für eine Person beten. Eine Person, die Gott dir aufs Herz legt, ganz konkret. Sei es Nachbarschaft, sei es vielleicht sogar in deiner eigenen Familie, sei es Menschen, die Gott dir aufs Herz legt, hey, dein Arbeitskollege oder sowas. Fange an, die ersten 2 Wochen für ihn zu beten, diesen Monat. Segne ihn und sage, Herr, ich segne ihn mit Durchbrüchen, Herr, ich segne ihn mit Errettung in Jesu Namen. Herr, und da, wo, wenn du merkst, hey, das sind Krankheiten, Gebundenheiten, dann fange an, diese Dinge an zu brechen in Jesu Namen. Aber segne diese Person und fange diese Person an zu lieben. Und dann treff dich mit dieser Person. Lad sie ein zum Kaffee, geh spazieren oder in der Mensa, keine Ahnung, rede kurz mit ihr. Hey, ich würde gerne dir was teilen, darf ich dir kurz was sagen? Mir liegt das so auf dem Herzen. Du, ich bete schon seit 2, 3 Wochen für dich. Ich habe etwas von Gott für dich. Und dann teilst du das Evangelium dieser Person. Ganz einfach, ganz schlicht, keine 1000 Bibelversen, sondern ganz schlicht, was Gott in deinem Leben getan hat. Teile dein Zeugnis, teile das kurze Evangelium, was Gott für sein Leben getan hat. Und dann frag die Person, hey, ist das was für dich? Möchtest du das für dich haben? Und dann machst du dieses Übergabegebet mit der Person. Und dann sammelst du die Kontaktdaten, hältst du Kontakt. Hey, lass uns in Kontakt bleiben, lass uns miteinander reden. Und dann, wir sind gerade im Gucken, wie wir das noch machen, aber dann lädst du einfach ein, vielleicht so ein Revival-Abend, so nennen wir das jetzt mal, ein Mittwochabend, wo wir einfach zusammenkommen, um Lobpreis zu machen, kurzen Input über Basics des Glaubens und einfach nochmal die Person zu segnen, den Menschen zu dienen, prophetisch und mit den Gaben des Heiligen Geistes, so dass sie vorankommen in ihrem Leben. Das ist so ein bisschen der Gedanke oder die Vision für dieses Jahr. Und vielleicht bist du heute da und sagst, hey Andi, aber ich habe keine Ahnung, wie man das Evangelium predigt. Ich kenne jemanden, der das genauso nicht wusste. Und ich möchte mal nach vorne einladen. Markus, komm mal. Erzähl mal dein Zeugnis. Kurz vorweg, wir waren nämlich auf einer Schulung gewesen zur Evangelisation und da haben wir ein ganz einfaches Tool. Ich werde es euch nachher gleich kurz vorstellen. Das ist eine ganz einfache Möglichkeit, das Evangelium zu präsentieren, auch wenn man gar keine Ahnung davon hat. Und dieser Mann erzählte, dass selbst kleine Kinder, er hat von seinem Sohn, der glaube ich 7, 8 Jahre oder 9 Jahre alt war, ja, der ist zu einer Familie, der Mann ist Manager gewesen von einer großen Firma und die standen dann da wo sie unterwegs waren, in so einem Café und dieser junge Mann ist dann dahin gegangen, weil er den Eindruck hatte, die brauchen Jesus und er hat dieses Kärtchen in die Hand genommen und ist auf die zugegangen und hat gesagt, was sehen Sie hier? Beten Sie? Und dann fing er ihnen das Evangelium zu präsentieren, in einer ganz einfachen Art und Weise, steht alles hier hinten drauf, ich zeige es euch gleich. Dieser Manager stand in Tränen in den Augen. Er und seine ganze Familie, seine Frau und seine 2 Kinder, die haben diesen Nachmittag oder diesen Tag Jesus begegnet. Sie haben sich entschieden für Jesus. Und das Krasse an der ganzen Geschichte ist, es ist eine Riesenfreundschaft entstanden zwischen den beiden Familien. Die wohnen in 2 Städten. Und dann haben sie die Vision erzählt, was sie da gerade machen und was Gott so vorhat. Und dieser Manager hat gesagt, du, ihr braucht ein Gebäude, ich kaufe euch das Gebäude. Ein Riesenkomplex. Aber was mich bewegt hat, war dieser Junge, der Vater hat erzählt, dieser Junge hat so gestottert, er hat das vorgelesen, das Kärtchen. Hast du dieses Bild schon mal gesehen? Betest du? Und der Vater dachte, oh je, das wird alle in die Hose gehen. Ja, aber weißt du was ich gemerkt habe? Und wir waren ja nachher dann für circa 50 Minuten draußen auf der Straße mit ungefähr 100 Leuten. 29 Menschen haben in dieser Zeit Jesus begegnet. Und sie haben eine Entscheidung für Jesus getroffen. Jetzt wird gerade eine Nachfolge dort gemacht im Raum Frankfurt. Es ist möglich. Und wenn die Leute offen sind, dann ist es egal, ob du stotterst, ob du tanzt oder ob du weinst, weil du keine Ahnung hast, was du sagen sollst. Wenn die Menschen ready sind, dann sind sie ready. Amen. Weil der Geist Gottes ist derjenige, der wirkt. Und einer, der richtig am Stottern war an dem Tag, der mich angeguckt hat, können wir beide im Team zusammen sein? Dann weiß ich, ich muss nichts sagen. Ich habe gesagt, auf keinen Fall. Weil wir sind immer zu zweit rausgegangen. Das war der Markus. Und der Markus, der stand so vor mir. Andi, bitte, bitte. Aber das Zeugnis, was er erlebt hat, das ist krass.
Ja. Ich werde gleich lauter. Will ich mal hoffen. Ja, gut. Wir waren am der Evangelisationstraining waren wir da in Frankfurt. Man hat gesagt, man sollte mit Erwartung hingehen. Ich bin jemand, der geht ohne Erwartung dahin. Also ich hatte auch gar keine Erwartung, dass irgendwas passiert. Ich habe mich wie immer letzte Reihe, Fensterblick hingesetzt. Und habe gedacht, okay, ich höre mir das Ganze mal an. Der Andi hat mich dazu eingeladen, sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht hingegangen. Dann saß ich da hinten und habe mir das Ganze angehört. Und samstags ging es dann los, richtig. Er war vorne am Reden und am Reden, der Scott. Und ich saß dann so an der Seite. Ja, und wenn wir das dann praktizieren, dann werdet ihr das lernen. Und ich so, ja, alles klar. Ich so, was hat der jetzt gesagt? Habe ich da jetzt was falsch verstanden? Der sagte, wir werden rausgehen, das machen. Dachte ich aber, ohne mich. Sag ich, ich krieg's nicht auf die Kette. Auf jeden Fall, ich saß dann da und habe mir weiter angehört. Und dann sollten wir erstmal nur üben in dem Saal drinnen. Und das ging von 1 bis 10, sind die dann nach vorne gekommen. Also wer dann schon stämmiger ist, war dann die 10, der dann, ja, ich spreche dich an, ich spreche dich an, ich spreche dich an, ich spreche dich an. Ohne Probleme. Die 1 hat Angst. Und dann hat er aufgerufen, wer ist bei den Einsern? Klar, ich stand direkt, weil ich bin nicht der Typ gewesen dafür, habe ich an dem Tag gedacht. Und wie der Andi dann auch schon gesagt hat, ich stand dann an der Bühne und guckte dann so zum Andi rüber, also so rüber dann. Ne? Ich sage, Andi, ne? wir zwei. Der Andi, nee, hör mal richtig zu, was er sagt. Ich dachte so, warum redet der jetzt darüber? Wir sollen uns jemand anderes suchen, den wir nicht kennen. Ich sage, das kann gut lustig werden. Ich stand dann halt noch da und sehe dann, warum auch immer, den Alexander Blair, der lief dann hinten rum und ich sage, du bist mein Opfer und mit dir gehe ich und mit dir übe ich jetzt. Ich mir den Alexander Blair dann geschnappt, wir dann geübt alles. Und dann sagte ich zum Alexander dann, wie er dann fertig war mit dieser Vorstellung. Sag ich, weißt du, Alex, wäre ich jetzt kein Christ, ich würde mich glatt nochmal bei dir bekehren. Weil du hast das so rübergebracht, das macht einen neugierig. Und dann habe ich ihm die Karte vorgestellt. Und er sagte dann zu mir, weißt du, Markus, du hast was in deiner Stimme, die mich bewegt. Wie du das vorgetragen hast, wie du mit mir hier gebetet hast. Dann habe ich dann zum Alex gesagt, Alex, wenn du wüsstest, wie viel Schiss ich davor hatte, mit dir diese Karte da durchzugehen, ich hätte mir in die Hosen gemacht. Wir sind dann raus, also dann die Stunde der Wahrheit. Wir mussten raus und der Alex, der hat dann viele auch auf Englisch angesprochen. Ich denke so, ah, super, alles klar, ich stehe daneben. Mach nur diesen hier, so bete bitte, gar kein Thema, mach ich, schaff ich. So, und dann kamen wir aber an den, am Kaufland und da kam ein junger Mann, Kai hieß er, und er hatte gerade Pause gehabt und er hatte nur 2 Minuten Zeit gehabt. Der Alex direkt hin und, hey, sprichst du Englisch? Und er so, nein. Und in dem Mann kam das aus mir raus. Aber Deutsch sprichst du? Ja, Deutsch spreche ich. Ja, super, klasse, dann können wir uns unterhalten. Dann rede ich mit dir jetzt. Die Karte geholt, ihn dann gefragt, wie er dann dieses Bild auch findet und alles. Also der Andi wird es ja auch gleich nochmal erklären. Und er so, ja, ganz interessant, das Bild. Das Bild ist total interessant. Und dann sage ich, könntest du dir vielleicht vorstellen, was dieses Bild zu bedeuten hat? Naja, da steht einer an der Türe und klopft. Na, ja, soweit bist du bist schon ganz richtig. Da sage ich, siehst du auch das Rote drumherum? Was könnten das darstellen? Und dann sagte er, das könnte ein Herz sein. Sag ich, ja, es ist dein Herz. Jesus steht gerade vor deiner Türe, vor deiner Herzenstüre und klopft an. Während ich mit ihm geredet habe, habe ich mich gefragt, sag mal, was redest du da eigentlich? So viel Mut hattest du aber noch nie, einen Fremden so anzusprechen. Und wir fingen dann weiter an zu reden. Ich fing dann an, diese Karte hinten abzulesen. Nur, ich muss dazu sagen, ich hatte irgendwann so Bammel gehabt und habe die Karte weggesteckt und fing dann einfach an, mit ihm zu reden über den Glauben. Die Karte war auf einmal nicht mehr bei mir, so gesehen. Ich fing an, wirklich zu reden, wie ich zum Glauben gekommen bin, wie ich Jesus begegnet bin, was ich mit Jesus erlebt habe. Und irgendwann fing ich dann mit ihm an zu reden, sage ich, sag mal, darf ich für dich beten? Und der Junge stellt sich hin, klar, bete für mich. Es sind 1000 Leute vorbeigelaufen. Ich dachte, jetzt hast du was angefangen, jetzt musst du durch, da musst du durch. Ich die Hände aufgelegt und habe für ihn gebetet. Es war einfach überwältigend für mich, dass ich überhaupt für ihn beten durfte. Aber der Hammer kommt ja jetzt. Der Alex dann, willst du dein Leben Jesus übergeben? Und er steht da und sagt, ja, ich will. Dann haben wir das Übergabegebet gesprochen. Der Alex und ich, wir happy nach Hause in die Gemeinde. Und ich habe gesagt, Alex, weißt du, wie ich mir gerade vorkomme? Wir haben nicht einen zum Glauben gebracht. Mir kommt so vor, als ob ich eine Million Menschen gerade zum Glauben geführt habe. Wir haben gerade Bäume ausgerissen. Da sagte Alex, ja, Wahnsinn, ne? Sag ich, ja, aber ich bin ohne Erwartung dahingegangen und trotzdem hat Gott alles zum Guten gewendet und hat, für mich war das der Erste, den ich zum Glauben geführt habe, mit dem ich beten durfte und der sich bei mir bekehrt hat. Das war der Erste. Und ich habe mir immer gesagt, ich bin zu alt, ich kann es nicht, ich habe halt nicht den Mut dafür. An diesem Samstag, wurde mir dann das Gegenteil dann bewiesen. Man ist niemals zu alt, das Evangelium zu verkünden.
Amen. Amen. Okay, ihr Lieben. Ich fand das stark, für jemand, der Bammel hatte ohne Ende, dann zu sagen, hey, ich probiere das jetzt, egal was rauskommt, und Gott hat ihn so reich gesegnet. Weißt du, was das Schöne ist? Ich weiß nicht, wer von euch schon Babys hatte. Also ich habe meine Frau hatte Babys gehabt, ich bin der Vater. Aber das größte Gefühl ist, wenn Kinder auf die Welt kommen, sie im Arm zu halten und sie zu pflegen und sie heranzusehen, wie sie heranreifen und selbstständig werden. Das ist eine Riesenfreude, ein Riesengeschenk. Vielleicht können wir die Karte nochmal einblenden. Diese Karte ist einfach ein Anzünder für Gesprächsstoff. Und wir haben gemerkt, ich habe gemerkt auch für mich, wie einfach es ist, mit Menschen ins Gespräch zu kommen im Einkaufszentrum. Wir sind den ganzen Einkaufszentrum abgegrast und zum Schluss haben wir gemerkt, hier sind zu viele davon, weil manche haben gesagt, das haben wir schon 20 Mal gesehen. Aber ja, ich habe es noch nicht verstanden. Kann ich es dir kurz erklären? Ja, wir können, erklär es mir noch, das haben, das habe ich nicht verstanden. Hier gibt es eine Anleitung, wie man ins Gespräch kommt. Ich kann es einfach mal kurz vorlesen. Da heißt es zum Beispiel, die erste Frage ist, hast du dieses Bild schon mal gesehen? Betest du schon? Und dann heißt es, ja, das ist das Bild, da klopft Jesus an deiner Herzenstür. Nur die Klinke ist von innen, die musst du selber letztendlich selber aufmachen. Du musst ihn hereinlassen, anders geht es nicht. Ja, Gott wird da nicht reinpreschen. Und dann kommt man so ein bisschen ins Gespräch und dann kannst du, wenn die Leute sagen, ja, ich bete oder ich bete nicht, dann kannst du sagen, weißt du, viele Menschen beten, aber sie beten so, sie können diesen Jesus nicht fassen, weil Jesus auf der anderen Seite von der Tür ist. Und sie beten zu jemandem, den sie nicht kennen, aber Gott ist ein Gott der Beziehung und er möchte dich ganz persönlich kennenlernen, deshalb klopft er auch an deine Tür. Und dann kommt aber der Punkt der Schuld, das ist nämlich der rote Bereich, das ist jetzt nicht da drauf. Da geht es um zwei Beispiele. Einmal ist es ein Rucksack, der gefüllt ist mit allen unseren Schuld. Und dann kannst du den Leuten fragen, hey, wie geht's dir damit, wenn du weißt, dass dann dieser Rucksack mit deinen Sünden gefüllt ist. Und dann ist deine Person, ja, es ist unangenehm, es ist schwer und so weiter. Und dann kannst du den Leuten dann kannst du sagen, schon mal, diese Schuld hält dich davon ab, Beziehung zu Jesus zu haben. Und dann kannst du dir dann fragen, hey, weißt du, stell dir mal vor, du hast 100 Millionen Euro Schulden auf dem Konto. Wie geht es dir damit, wenn das so wäre? Ja, nicht gut, oder? Es ist belastend. Jetzt stell dir mal vor, ich würde dir einen Scheck aufstellen auf deinen Namen mit 100 Millionen und du gehst es zu deiner Bank und löst es ein. Was wäre das für ein Gefühl? Ziemlich angenehm war immer die Antwort. Das wäre super fantastisch. Und dann konnte man sagen, weißt du, Jesus hat genau dasselbe getan. Jesus hat mit seinem Tod am Kreuz einen Paycheck gezahlt für dich, signiert mit seinem Blut und mit deinem Namen drauf, damit du frei wirst von deiner Schuld, damit deine Schuld getilgt wird. Aber Jesus steht jetzt noch an der Tür und er wartet und er klopft an. Und die Frage ist, möchtest du das für dich? Was würde Jesus tun? Was würdest du tun, wenn Jesus genau jetzt hier wäre? Das ist die nächste Frage. Und würdest du ihn reinlassen? Und wenn die Leute noch dabei sind, dann kannst du weitergehen in diesen Fragen. Und wenn sie sagen, hey, aber ich spüre Jesus nicht, dann kannst du sagen, weißt du, spürst du den Wind? Siehst du den Wind? Dann wird die Person sagen, nein, aber du spürst ihn, oder? Darf ich kurz für dich beten? Das ist das, was Markus meinte mit dem Gebet, mitten in diesem Gespräch. dass du die Gegenwart Gottes erfährst in deinem Leben, dass du Gott spüren kannst. Und dann betest du, und wenn Leute krank sind, dann betest du für die Krankheit und wenn noch andere Dinge da sind, aber dass Gott sie berührt in diesem Moment. Und wenn sie dann Gott spüren, dann gehst du einen Schritt weiter und sagst, hey du, momentan sieht dein Leben noch ohne, dein Leben mit Jesus, momentan ist dein Leben noch ohne Jesus, ja, du gehst deinen Lebensweg ohne ihn, aber wenn du dieses Leben mit Jesus machen gehen möchtest, wenn du dieses ewige Leben, was Gott dir hat, das, oder wenn du ihn reinlassen möchtest in deinem Leben, dann musst du umkehren von deinen Sünden. Dann musst du Buße tun in deinem Leben. Und dann kannst du fragen, hey, wenn du das möchtest, können wir gerne zusammen beten. Und dann betest du dieses Gebet mit dieser Person und führst sie zu Jesus. Und die nächsten Schritte sind dann einfach, Kontakte zu sammeln, indem man sagt, hey, kann ich deine Telefonnummer haben, dass wir mit dem Kontakt bleiben, damit du nicht alleine bist, sondern dass wenn Fragen auftauchen, wir einfach im Gespräch sind, aber ich würde dich auch gerne einladen zu einer Versammlung, die wir haben oder zu mir zu Hause, zum Bibellesen, wie auch immer sich das gestaltet, so dass die Leute dann in diesen Prozess der Jüngerschaft hineinkommen. Ein ganz wichtiger Prozess. Ich möchte euch diese Karte heute einfach mitgeben, dass ihr einfach mal da reinschaut. Und es ist wirklich ein guter Aufhänger. Ich habe das mittlerweile in jeder Jackentasche, die ich zu Hause habe, habe ich das drin, weil wenn ich unterwegs bin, kann ich dann kurz mal nutzen. Weil manchmal hat man die Frage, hey, wie spreche ich Menschen an? Ja. Aber wenn ihr nachher das macht mit dieses Einmaleins, dass ihr für eine Person betet im Monat und sagt, hey, ich möchte dich gerne mal einladen für ein Gespräch. Ich bete schon seit 2-3 Wochen für dich, weil du liegst mir so auf dem Herzen. Dann kannst du diese Karte zücken und die leitet dich durch diese Fragen des Glaubens und letztendlich durch das Evangelium durch. Und es ist eine tolle Möglichkeit. Ich möchte da euch einfach einladen dazu. Eigentlich hatte ich noch gedacht, dass wir das vielleicht zusammen üben. Aber ich glaube, das machen wir ein anderes Mal. Oder, genau. Ich glaube, das machen wir ein anderes Mal. Damit wir auch ein bisschen Zeit nehmen können dafür. Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht einfach noch eine kurze Zeit nehmen und dass wir einfach für zwei Dinge beten. Dass wir für den Main-Taunus-Kreis beten, für die Menschen, die hier leben. Und dass du dafür betest, dass Gott dir eine Person schenkt für diesen Monat. Dieser Monat ist schon um die Hälfte rum. Aber für die nächsten 4 Wochen eine Person und schreibe diese Person dann ein Zettelchen auf. Ich werde demnächst Karten mitbringen, wo ihr das dann aufschreiben könnt, dass es ein bisschen vielleicht als Andenken da ist, regelmäßig dafür zu beten. Und dann investiere eine Zeit am Tag, wo du sagst, hey, diese 10 Minuten widme ich dieser Person, indem ich sie vor den Thron Gottes bringe. Und lass dich einfach leiten da drin, in diesem Gebet mit Gott, vor Gott. Und bete und segne diese Person. Und dann kommt der Zeitpunkt, dann lade diese Person ein. Teile des Evangeliums, sei es mit dieser Karte oder mit anderen Möglichkeiten, die du kennst oder die Gott dir in dein Herzen hineinlegt. Aber begegne dieser Person und präsentiere Jesus, diese Liebe Jesu. Und dann wollen wir mal sehen, was Gott macht. Und ich glaube, Gott kann etwas Neues revolutionieren in unserer Mitte. Amen. Also beten für eine Person, dass Gott dir eine Person auf dem Herzen schenkt. Und zweitens, lass uns für unseren Main-Taunus-Kreis beten, dass Gott mit Errettung da hineinkommt. Aber auch für alle anderen, die noch krank sind, dass wir auch da nochmal Heilung reinsprechen. Und lass uns da eine Minute nehmen. Und ich möchte einfach bitten, dass dann eins oder zwei sich noch zum Sprecher machen. Und wir beten dann nochmal zusammen.